Herzlich willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. In der heutigen Folge habe ich Frau Machwerk zu Gast. Viele von euch kennen Martine vielleicht nicht nur durch ihren Blog, sondern auch durch ihre Taschenschnitte, Kurse und ihre Teilnahme bei den Stoffspielereien. Ihren Blog lese ich schon viele Jahre. Vor kurzem hatte ich endlich die Gelegenheit, sie in echt bei einem gemeinsamen Ausflug ins Minemuseum Heubach kennenzulernen. Martine hat nicht nur eine große Leidenschaft fürs Taschennähen, sondern auch für originale Stoffschätze aus vergangenen Jahrzehnten. Sie näht für sich selbst, den Rest der Familie und dann auch noch für ihren Shop. Immer wieder begeistert lese ich ihre Posts zu den im Rahmen der Stoffspielerei vorgestellten Handarbeits- und Nähtechniken. Während bei anderen Näherinnen Ausfransen eine Katastrophe ist, ist es bei ihr ein geplantes Stilmittel. Ich freue mich, Sie heute bei mir zu Gast zu haben. Hallo Martina.
Hallo Muriel.
Also, wir haben uns ja vor kurzem quasi erst gesehen und ich war wirklich, wirklich fasziniert von dem Rock, den du an dem Tag anhattest. Ich glaube, der war dann auch relativ neu. Das war dieser Game of Thrones Rock.
Genau, ja.
Kannst du da unseren Hörern dazu was erzählen?
Der Rock ist auch im Rahmen der Stoffspielereien entstanden. Damals war das Thema Schrift auf Stoff. Und ich habe mich schon länger mit der Alabama Channon Technik beschäftigt. Da habe ich schon einige Sachen dazu genäht. Ein ganzes Kleid, Röcke und T-Shirts und diese Möglichkeit, große Motive experimentell auf Stoff zu bringen. Das ist natürlich mit dieser Applikation, dieser Reverse Application, ist das ganz toll geeignet. Ich habe das erste Mal was Eigenes entwickelt und keine vorgegebenen Motive von Natalie Channon genommen. Und war eigentlich recht zufrieden mit dem, wie es rausgekommen ist. Also ich bin ein großer Game of Thrones-Fan und da hat sich dieses Valor Morghulis, was ich dann als Schrift appliziert habe, ganz gut angeboten. Der Rock ist tatsächlich sehr auffällig. Ich werde oft darauf angesprochen, eben weil er tatsächlich selbstgemacht ausschaut. Also mein Ziel ist es gar nicht mehr so sehr, dass die Sachen professionell ausschauen, sondern dieses Selbstgemachte, das kann ruhig in den Vordergrund treten.
Ich glaube, du hattest ihn auch im Urlaub per Hand genäht?
Genau, also alles von Hand entstanden.
Okay, der komplette Rock. Und diese Technik von ihr, warum heißt die Alabama Chain Technik?
Die ist von Natalie Channon entwickelt worden. Das ist eine amerikanische Designerin, die das Ganze publik gemacht hat. Die Technik an und für sich ist sehr alt, aber sie hat es populär gemacht. Also sie hat in ihrem Shop handgenähte Kleider, die sie zu fairen Preisen verkauft, weil die auch in Amerika hergestellt werden. Sie arbeitet da mit Kunsthandwerkerinnen und Näherinnen zusammen, die ihre Entwürfe dann eben umsetzen. Die Technik ist doppellagig, das heißt, man druckt zuerst was auf die obere Lage drauf, umstickt das Ganze und schneidet dann einen Teil von der oberen Lage raus, dass die untere Lage zu sehen ist. Und da kann man ganz tolle Motive damit machen.
Sehr faszinierend. Du nähst ja inzwischen schon relativ lange. Wie hat es bei dir angefangen mit dem Nähen?
Ich bin in der oberfränkischen Provinz groß geworden. Da gab es außer Adidas Allround und Parker und Jeans relativ wenig zu kaufen. Ich habe mich sehr früh eben auch für die Näherei interessiert, so ab dem frühen Teenageralter, und habe dann mir meine eigenen Sachen abseits von dem Parker Mainstream genäht. Also schon mit 12, 13 habe ich dann angefangen, Buntfaltenhosen zu machen und mir Blusen zusammenzunähen, weil meine Mutter auch immer genäht hat und das war irgendwie so ein Vorbild war. Sie hat mir auch am Anfang geholfen, mich auch eher in die klassische Richtung ausgebildet, aber schlussendlich habe ich mir sehr viel dann selbst beigebracht, wie es halt so ist mit Teenager-Töchtern, die nichts annehmen wollen von ihrer Mutter. Habe ich dann mit der Carina, also mit Nähzeitungen, mir meine ganze Garderobe eigentlich schon so im Teenager-Alter selbst genäht. Und es hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe dann wahrscheinlich mit 17 meinen ersten Blazer genäht und Anzüge und eine Adam Ant, Piratenjacke, also wirklich alles, was damals so der letzte Schrei war. Aber das war eine gute Schule. Also viel probieren und auch viele Sachen wieder wegschmeißen. Und zum Glück war meine Mutter sehr tolerant. Wir hatten eine große Stofflage, weil sie eben auch sehr viel genäht hat. Und da durfte ich mich hemmungslos bedienen. Also wenn meine Tochter so kommen würde, ich weiß nicht, ob ich so tolerant wäre.
Und gerade bei Kleidungsstücken, die du für dich selber nähst, hat sich da dein Themenschwerpunkt dann geändert in der Zeit? Oder sagst du, es ist relativ gleich geblieben?
Nee, es hat sich sehr geändert. Also durch die Materialien allein. Früher habe ich fast nur Hosen getragen und habe auch Hosen selbst genäht. Hosen nähe ich jetzt gar keine mehr, weil die Materialien sich so geändert haben. Also früher hat man aus einem Canvas eine Hose genäht und war zufrieden. Und heutzutage haben fast alle Hosen Elastan und da nähe ich mir keine Hose mehr selbst, weil das Material einfach von Farbe zu Farbe, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Und da kann man mit einem Schnitt eben relativ wenig erreichen. Also wenn das bei dem einen Hersteller passt, ist beim anderen wieder grundverkehrt. Also Hosen nähe ich mir keine mehr, die ich mir früher sehr viel selbst genäht habe. Ich nähe Röcke und Kleider für mich. Für meine Kinder nähe ich jetzt nur noch relativ wenig. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, echt schon alles mal ausprobiert. Aber auch wieder fallen lassen. Also Unterwäsche, weil das Thema hatten wir ja im Miedermuseum, Unterwäsche nähe ich keine mehr.
Und was bedeutet Nähen dir? Geht's auch ohne?
Ja, sicher zeitweise, aber schlussendlich brauche ich immer irgendwas, was ich machen kann. Sieht man auch im Urlaub, wenn ich dann meine Handnähsachen mitnehme. Also der Schwerpunkt hat sich verändert. War früher habe ich sehr viel genäht und einen Motzausstoß gehabt. Das hat sich jetzt gewandelt. Ich mache sehr viel langsamer und die Sachen, die ich für mich mache, die sind dann eher was Besonderes. Also ich brauche keine 50 Kleider mehr im Schrank, weil ich die eigentlich eh schon habe und eher am Aussortieren bin.
Was ich auch mal sehr interessant bei dir finde, sind die verschiedenen Techniken, die du ausprobierst. Deine Schnitte sind oft, sag ich mal, relativ basic. Also jetzt, was ich nachgeguckt habe, so Empire-Linie hast du relativ viele Sachen. Und dann, was das Besondere dann ausmacht, ist dann entweder, weil du einen Druck machst, oder dieses Endfärben, wo du mal gemacht hast, das finde ich sehr interessant zu sehen. Und ich finde, das ist was ganz anderes, wie zum Beispiel auch ich mache. Ich suche mir zwar die Stoffe selber raus, aber ich nehme dann einen vorgegebenen Schnitt und dann wird er so runtergenäht und dann mache ich dann noch ein Passbild dran und dann ist gut. Wie kommst du auf deine Ideen, was du aus so einfachen Schnitten machst? Was ist zuerst da, die Idee oder der Schnitt?
Wahrscheinlich schon die Idee. Und dann der Wille, irgendwas umzusetzen. Ich weiß auch gar nicht, woher die Ideen kommen. Die kommen ja von überall. Also Techniken interessieren mich sehr. Und ich habe einige Bücher da, die sich mit Oberflächentechniken beschäftigen. Also gerade dieses Manipulating Fabric ist eine unglaubliche Quelle an verschiedenen Oberflächen, die man machen kann. Das Drucken interessiert mich. Ich komme eigentlich aus dem Textildesign und habe da diese Oberflächengestaltung eigentlich auch von der Pike auf gelernt. Und das dringt immer mehr durch. Also die Näherei ist mehr so die Leinwand für die textile Gestaltung inzwischen.
Das hast du schön gesagt.
Deswegen sind die Schnitte auch so basic, weißt du, Muriel? So ein Empire-Kleid, das bringt ganz viel Fläche, oder auch ein Shift-Kleid bringt ganz viel Fläche. Ich muss da keine großen Abnäher reinmachen, weil ich die bei meiner Figur auch gar nicht so brauche. Und habe dann wirklich viel Platz, mich gestalterisch auszutoben. Deswegen auch die Taschen, die auch relativ schlicht sind und immer wieder neue Fläche bieten, um Oberflächengestaltung machen zu können.
Und gibt es da gerade, was Oberflächengestaltung angeht, zurzeit was, wo der meisten Spaß macht?
Also ich würde gern mehr Sieb drucken, aber das ist ein solcher Kraftakt im Vorfeld immer, dass ich da viel zu wenig dazu komme. Jetzt im Sommer wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen besser, aber wenn man ein Sieb vorbereitet und die ganze Druckvorstufe macht, dann sind es immer ein paar Tage, die so wirklich die Zeit braucht, und die habe ich nicht immer. Da hätte ich gerne mehr, weil da würde ich gerne mehr machen. Ich bin gerade am Versuchen, gewachste Baumwolle herzustellen, also die man vorher bedruckt und dann eben wachst, weil da kann man ganz tolle Taschen draus nähen. Also es gibt immer wieder so neue Ansätze, die man ausprobieren kann, die ich dann irgendwann mal dann so quasi zur Serienreife bringen, und dann kommt das nächste wieder.
Dieses Siebdruck, ich habe das noch nie gesehen. Was ist daran so aufwendig oder was muss man da alles machen, bis man mal den Druck fertig auf einem Stück Stoff hat?
Du musst zuerst das Sieb herstellen. Das heißt, du brauchst erst die Musteridee und dann musst du dieses Muster auf das Sieb draufbringen. Und das ist schwieriger, als ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich habe gedacht, da lege ich das Muster auf das Sieb, belichte das Ganze und wascht es aus und gut ist. Aber es ist unglaublich komplex. Also man muss Zeiten einhalten, man muss die Dicke der Beschichtung einhalten. Also da jetzt ins Detail zu gehen, wäre zu viel. Also wer das mal angucken will, Siebdruckversand heißt der Laden, wo ich mich da ausgerüstet habe. Die haben tolle Videos dazu. Aber es ist unglaublich komplex und viel schwieriger, als ich dachte. Also ich habe ein paar Siebe belichtet, die wirklich gut geworden sind. Aber das immer wieder neu zu machen, ist schon sehr aufwendig. wie gesagt, jetzt im Sommer möchte ich ein paar Sachen machen und vielleicht auch ein bisschen größere Serien drucken, dass ich mal auch anderen Leuten was abgeben kann. Ich meine, das ist ja auch Sinn der Sache, dass man da in Serie gehen kann. Jetzt im Augenblick ist es einfach zeitlich und auch räumlich noch nicht so drin, aber es wäre so ein Ziel, so ein mittelfristiges Ziel, da eben so kleinere Auflagen an besonderen Mustern zu machen. Würde ich mir wünschen.
Und die, sage ich mal, die einfachere Drucktechnik wäre dann das, wo du bei deinem Rock, wo du eben erzählt hast, verwendet hattest. Das war ja, glaube ich, eine Papierschablone.
Ja, aber das kannst du ein- oder zweimal verwenden. Das geht schon. Wenn man die dann hinten mit einem temporären Kleber einsprüht, haftet es auch ganz gut und dann kann man mit einer Rolle drüber gehen. Aber man bekommt niemals diese feinen Linien wie beim Siebdruck.
Okay. Gerade weil du jetzt dieses Buch Manipulating Fabric angesprochen hattest, hattest du das Buch schon lange oder wie kamst du auf dieses Buch?
Das Buch habe ich irgendwann mal in irgendeinem amerikanischen Blog vorgestellt gesehen und fand es ganz interessant, habe es dann besorgt, als wir mit den Stoffspielereien vor ein paar Jahren angefangen haben und habe mich dann tatsächlich vorgearbeitet, also von vorne bis hinten, weil ich mir vorgenommen hatte, da jedes Kapitel tatsächlich zu verwirklichen und bin da ganz chronologisch vorgegangen und habe Monat für Monat eine Technik ausprobiert. Das war sehr effektiv, weil viele haben ja Bücher zu Hause stehen und machen dann schlussendlich nie was draus. Wenn man sich dann vornimmt, jeden Monat was zu tun, dann hilft es sehr, tatsächlich Ergebnisse zu bringen.
Ja klar, man hat dann quasi ein Abgabedatum.
Ganz genau. Also das ist ja auch das Gute bei den Stoffspielereien, dass man eben tatsächlich Sachen verwirklicht.
Und gibt es jetzt, sag ich mal, eine Technik, die dir besonders gut gefallen hat aus dem Buch?
Es sind alle interessant. Also besonders schön fand ich diese Shark's Teeth, diese Dreiecke, die so gefaltet werden, wo sich dann ganz dreidimensionale Effekte ausbilden. Die fand ich ganz toll. Die Biesen fand ich ganz gut.
War das, wo diese, was waren das? Ich glaube, ein Kissenbezug bei rauskam? Mit diesen.
Nee, das waren so Kosmetiktaschen und ein Utensilo. Und aus dem Stoff, den ich dann gemacht habe, da ist dann eine rote Tasche entstanden. Die schaut aus, als ob es ein Drachenei wäre. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle dreidimensionale Technik, die ganz einfach ist. Und sehr, sehr effektvoll.
Ich werde es in den Post reinhängen, dass die anderen sich das mal angucken können.
Ja, weil es wirklich ganz schnell gemacht ist und man glaubt gar nicht, wie leicht es zu machen ist. Mhm. Und es ist auch sehr erfolgreich. Also bei Pinterest ist es mächtig verlinkt worden in der Folge.
Okay, ja, das ist ja eh auch so ein Grab, wo man drin versinken kann. Dein Blog gibt es ja jetzt schon relativ lange. Ich glaube, jetzt sind es bald 10 Jahre.
Ja, 10.
Und warum hast du mit dem Bloggen angefangen?
Vor 10 Jahren war die Hobbywelt oder die Nähwelt eigentlich fast komplett bei der Hobbyschneiderin vertreten. Die Anne Liebler, ich weiß nicht, kennst du die noch?
Mhm, ja.
Das Forum. Und die Blogs sind dann so nach und nach entstanden. Ich war im Forum auch aktiv und dort in der Galerie sind die ganzen genähten Sachen vorgestellt worden. Das fand ich großartig. Aber so dieses Kleinzeug, was ich unter anderem auch genäht habe, das hatte da irgendwie keinen Platz. Ich war dann vor 8, 9 Jahren, war ich Moderatorin in einem Tauschforum. Dort ist also Selbstgemachtes gegen Selbstgemachtes getauscht worden. Und einfach um dort zu zeigen, was man eben auch tauschen kann, ist der Blog entstanden. Also unter anderem auch deswegen.
Okay.
Und ich habe von Anfang an eigentlich immer relativ viele Tutorials und Anleitungen reingestellt, weil ich auch so das Gefühl hatte, das Netz, das mir so viel gegeben hat, also an Anregungen und an Austausch, da auch ein bisschen befüttern zu wollen, also da einfach sowas zurückzugeben. Mhm. Und so ist es der Blog dann entstanden vor 10 Jahren.
Hat sich in deinen Augen die Blogger-Szene in den letzten Jahren verändert?
Ja, natürlich, klar. Also die Blogs sind sehr viel professioneller geworden, die Fotos sind besser geworden, die anderen Möglichkeiten, sich bei Social Media auszutauschen, also Instagram, Facebook, haben vielen Blogs ein bisschen das Wasser abgegraben, viele sind gewechselt, jetzt gerade zu Instagram, da werden sehr viele Sachen hochgeladen, die vielleicht früher auf den Blogs Platz gehabt hätten. Ich denke, dass sich das auch noch weiter verändern wird. Also es ist ständig ein Fluss. Wie früher die Foren wichtig waren, dann die Blogs, dann vielleicht Facebook, jetzt diese Instagram und schnellen Medien wie Snapchat. Es ist alles in der Bewegung, aber jeder kann sich ja das raussuchen, was er gerne auch weiter bespielen möchte.
Und wo findet man dich überall?
Für mich ist der Blog das Wichtigste, weil ich da einfach auch die Ausführlichkeit haben kann. Ich bin auf Instagram, aber nur so ein bisschen halblebig. Da habe ich dich heute auch entdeckt, Muriel. Und
ja.
Ich sehe auch, bei dir sind auch die Möglichkeiten, die du dort siehst, also kleinere Filmchen hochzuladen und sowas, die sind einfach schneller und auch viel unverbindlicher, als sie früher waren. Also dieses schnelle Hochladen auf Blogs, wie wir es früher hatten, vor 8 oder 9 Jahren, schnell was hochladen und ohne sich viel Gedanken zu machen, ohne da Bilder zu bearbeiten und zu stylen, wie es jetzt in vielen Blogs üblich ist. Das kann man bei Instagram auch jetzt noch machen. Also dieses Unmittelbare, dieses Schnelle, dieses Direkte, das hat man jetzt eher bei Instagram, wo die Blogposts heutzutage viel mehr durchgestylt sind, bei vielen, nicht bei allen. Ich finde es auch gut, wenn tatsächlich Blogposts so ganz schnell kommen und nur 2, 3 Bilder und kein großer Text, finde ich auch gut, weil das sehr authentisch ist.
Ja, es muss halt einfach zu der Bloggerin passen. Und ich selber nutze Instagram. Ich war sehr lange sehr kritisch und habe gedacht, ich brauche das nicht, was, wo ich nur Bilder hochladen kann. Und jetzt mittlerweile nehme ich sehr gerne als quasi eine Art Add-on zum Blog. Also ich sehe das, für mich ist es keine Konkurrenz, es ist einfach nur was Zusätzliches, wo ich kurze Sachen mal schreiben kann und oft stehen da in meinen Bildern, okay, Details findet ihr halt in meinem Blog, so wie es andere ja auch machen.
Genau, ja. Wie wichtig ist für dich Facebook gewesen?
Ich war nie angemeldet.
Ah, du auch nicht, siehst du. Also ich habe gesehen, du hast so ein Filmchen hochgeladen, wo 3 Bilder irgendwie hintereinander kommen. Also da bist du schon einiges weiter als ich, weil diese Techniken und Apps, die man bei Instagram noch zusätzlich verwenden kann, um Bilder zu bearbeiten oder nacheinander einzustellen, das finde ich ziemlich cool.
Also ich habe mich bei Instagram angemeldet dieses Jahr erst, nämlich für den Me Made May. Mhm. Das war quasi die Aktion, wo man einen Monat lang zeigt, was man so trägt. Und da habe ich eben bei anderen, da fand ich jetzt dieses Jahr, dass sehr viel lief auf Instagram. Früher war es Flickr. Und da habe ich das bei ein paar anderen gesehen, dass die halt quasi, weil die kostenlose Variante von der App verwendet haben, die heißt Fussel, also Fuzel, Collage, ist für, also ich habe sie auf dem iPhone, hatten die halt verwendet und dann habe ich mir die angeguckt und fand die eigentlich ideal. Also so wie ich die App sehe, ist sie auch eigentlich für Instagram gedacht, weil sie hat gleich das richtige Bilderformat, dieses quadratische, wo Instagram haben will und so. Ja, die verwende ich sehr gerne. Also, und die ist auch easy zu bedienen. Man wählt die Bilder aus, die man haben will und der macht halt verschiedene animierte Collagen oder kleine Videos und dann sagt man, ah, Variante 1 finde ich gut. Man macht da nicht viel selber, muss ich zugeben.
Nee, aber das ist ja auch gut so, weißt du? Das ist ja dieses Direkte, das muss ich keine großen Gedanken machen muss. Ich habe da auch ein paar Filmchen hochgeladen, einfach so ganz kleine Erklärfilme bei Instagram und fand das Direkte geschwind abfilmen und geschwind zeigen, fand ich echt toll. Und das hat man halt im Blog heutzutage nicht mehr so. Und das vermisse ich ein bisschen, diese Direktheit. Und bei Instagram kann man das dann wieder finden, wenn man das möchte.
Ja, bei Instagram finde ich halt das auch, ja, ein bisschen schade, dass man halt erstens keine Links einfügen kann und zweitens, dass die Kommunikation dann halt vom Blog so arg getrennt ist. Also, dass man meistens ist weniger schafft, dass die Leute, die dort kommentieren, also ich habe auf Instagram zum Großteil ganz andere Leute, die mir folgen, wie die auf dem Blog oder bei Twitter. Finde ich auch sehr faszinierend.
Ja, ich kann es schlecht beurteilen, wer da wo folgt, aber ich denke, das sind zum Teil die gleichen. Ich bin jetzt auch erst seit ein paar Wochen da auf Instagram und bin eigentlich da schon ganz davon angetan, weil die Kommentarfunktion ganz gut funktioniert. Also man bekommt relativ viel Feedback und kann auch wieder auf dieses Feedback reagieren. Also wenn wir sehen, was es mit der Bloglandschaft macht. Also ich denke, da wird sich noch was tun. Also, dass da noch weniger geblockt wird. Jetzt hast du es ja bei dem Me Made May schon gesehen, dass da viel rübergewandert ist. Aber es ist der Fluss. Alles gut.
Genau, man muss gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ich habe jetzt für die Blogs, die auch gerne über Details schreiben oder bei Techniken schreiben, habe ich eher die Vermutung, dass die eher beim Blog bleiben, einfach weil man halt dort nicht so die Möglichkeiten hat. Da kann ich dann ein Bild zeigen und ein bisschen Text drunter, aber Ich glaube nicht, dass man das in der Detailtreue oder so auf Instagram macht. Deswegen glaube ich, dass da halt die richtigen Blogs dann so schön erhalten bleiben. Das Schöne ist, bei den Blogs haben ja die Leute auch, je nachdem, wo sie den Blog haben, gehört ja auch alles ihnen. Und bei den großen Plattformen, die kommen und gehen ja
Ja,
immer wieder.
genau. So Dinge wie zum Beispiel die Stoffspielereien, die sind auf Instagram völlig fehl am Platz. Also gerade Sachen, die man erklären muss. Aber mal geschwind irgendwie was Schnelles, Genähtes, das bringe ich jetzt gar nicht mehr in den Blog, sondern zeige es dann geschwind bei Instagram zum Beispiel.
Wo wir gerade bei schnell genähten Sachen sind, deine Geldbeutel. Also weil, was man sehr oft auf deinem Blog sieht, sind die Geldbeutel. Wie lange brauchst du für so einen Geldbeutel?
Mit Zuschneiden und Nähen und allem drum und dran, wenn es gut geht.
Ja.
Also ich schaffe an einem Tag, schaffe ich 4 Stück, wenn ich noch so meinen halben Haushalt daneben mache und was Schnelles koche. Also 4 Stück schaffe ich. Ich mache meistens 4 ähnliche, also 2 große und 2 kleine meistens, dass ich nicht großartig umfädeln muss. Das funktioniert gut. Ich bin echt schnell und habe die Einlagen zum Beispiel schon vorbereitet. Also die sind alle in der richtigen Größe da. Ich presse die auf. Also ich habe eine Bügelpresse, wo das alles viel schneller geht und weiß natürlich jeden Handgriff. Also da bin ich dann schon eher schnell.
Ja. In deinem Shop hast du ja nicht nur selbstgenähte Sachen, sondern du hast ja auch deine eigenen Schnittmuster. Wie kam es zu der Idee, dass du Schnittmuster und die ganze Arbeit, was zu so einem E-Book zählt, da mal quasi dein Geschäft draus entsteht?
Ach, das war überhaupt nie geplant. Ich habe vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren den ersten Nähkurs gegeben bei uns in der FBS und habe dafür dann Anleitungen geschrieben. Also ich habe immer Taschennähkurse gegeben. Und diese Anleitungen habe ich dann irgendwann mal ins Netz gestellt als Gratisanleitung und da war relativ große Resonanz und so waren dann die ersten Sachen dann von mir quasi schon online und dass da mal irgendwie ein Shop draus wird, das war damals gar nie geplant. Also es waren mit die ersten E-Books, ersten Kauf-E-Books, die auf dem Markt damals waren, damals alles über der Wanda und ich glaube, sowas kann man nicht planen, sowas passiert einfach. Ist gut, dass es passiert ist.
Weißt du, welches von deinen Schnittmustern oder auch Gratis-Schnittmustern das erfolgreicheste ist, also so nach Download?
Die Gratis-Schnittmuster sind natürlich von den Downloads her am meisten runtergeladen. Ich kann es dir gar nicht sagen, welches, aber ich vermute mal stark diese Strickzeugtasche. Die gibt es ja inzwischen auch schon seit 8 oder 9 Jahren im Download und aber ich kann dir nicht sagen, wie oft. Wir haben ja dann die Plattform gewechselt von dem rudimentären Shopsystem zum jetzigen Shopsystem und da ist der Counter verloren gegangen. Also ist es schon oft.
Macht es für dich einen Unterschied, ob deine Kunden in einem Davanda-Shop oder im normalen Shop einkaufen?
Im normalen Shop ist es natürlich für mich viel angenehmer, weil da habe ich nach der PayPal-Zahlung ganz wenig Arbeit, bloß noch der Kunde lädt sich sofort runter. Bei Davanda muss ich es dann immer händisch freischalten, das dauert immer länger und die Kommunikation ist intensiver und mit dem eigenen Shop geht es halt einfach schnell, sowohl für mich als auch für den Kunden.
Und der ist schick, also ich finde, der sieht toll aus.
Ja, das hat mein Mann gemacht, es ist gut, wenn man einen Informatiker heiratet.
Von der Arbeit, die in einem E-Book steckt, also kannst du das irgendwie beziffern oder beschreiben, wie lange es dauert von der Idee, bis es dann mal ein E-Book ist, wo man bei dir kaufen kann?
Das ist ein ganz langer Prozess. Also man kann es zeitlich überhaupt nicht festmachen, weil das oft auch eine Entwicklung ist, die über Jahre geht. Also ich habe diese Grete-Geldbeutel, diese mit dem Reißverschluss zum Beispiel, sowas wollte ich schon immer haben und habe ewig rumgepuzzelt, wie sowas gehen könnte. Und da ist es von der Idee bis zum E-Book waren das bestimmt 3 oder 4 Jahre, eben mit diesem anderen Geldbeutel als Vorläufer. Also lässt sich ganz schwer festmachen. Manchmal geht es auch ganz schnell. Da hat man innerhalb von ganz kurzer Zeit, und kurze Zeit sind in dem Fall vielleicht 3 Wochen, hat man das fertige E-Book, aber es kann auch sehr, sehr lange dauern. Gerade wenn man, wie ich jetzt, eben auch das Material dazu anbieten muss oder möchte, dann braucht man da sehr viel Vorlaufzeit.
Wie kamst du auf die Idee, dass du auch noch das Material anbietest? Weil es wäre ja bestimmt leichter, wenn du in Anführungsstrichen nur die E-Books hättest.
Das ist richtig, aber vieles von den Materialien, die ich auch anbiete, die gibt es auf dem normalen Markt nur schwer oder gar nicht zu kaufen. Also diese metallisierten Reißverschlüsse zum Beispiel, die habe ich so schrecklich gerne in verschiedenen Farben gewollt und die gab es immer nur in Schwarz-Weiß. Und dann habe ich mich dann direkt an den Hersteller gewendet und Der hat die mir dann gemacht und eigentlich nur für mich und für meine Geldbeutel, die ich auch so in den Kursen dann weitergegeben habe, die Materialien. Und das hat sich dann irgendwann mal verselbstständigt, dass dann eben Anfragen kamen nach diesen tollen Reißverschlüssen. Und dann hat mir mein Mann irgendwann mal den Shop programmiert, weil das mit dem Handling einfach zu aufwendig geworden ist. Also es ist immer nur, dass ich Dinge anbiete, die ich selber auch nirgendwo anders bekomme. Diese großen Ringe zum Beispiel von der Eva-Tasche, die sind quasi unbezahlbar, wenn man die jetzt in normalen Shops kauft. Und ich habe die halt dann auch wieder direkt vom Hersteller mir besorgt und kann die zu einem fairen Preis anbieten. Also es ist immer so eine Sache, ich hätte zwar nie geplant, dass ich irgendwie so einen Materialshop mache, sondern es ist mir aus der Not geboren, weil ich das einfach auch als Kundenservice sehe.
Mhm. Ist schön.
Ja, es geht nicht anders. Auch diese Henkel zum Beispiel. Also ich habe die Anleitung ja ins Netz gestellt und es müsste eigentlich jeder wissen, wie diese Henkel zu machen gehen. Und es ist eben trotzdem auch schön für die Kunden, wenn sie den Henkel fertig kaufen können. Also, aber es hat eben jeder die Möglichkeit, das auch selbst zu machen. Und ich bin da immer ganz froh, wenn ich sehe, wie schön das die Leute hinbekommen.
Du gibst ja auch Taschennähkurse.
Mhm.
Und die sind ja auch in ganz Deutschland verteilt. Wie kam es dazu, dass du überhaupt mit den Kursen angefangen hast?
Ich habe nach der Kinderpause wieder freiberuflich gearbeitet als Designerin und irgendwann mal hat mein Sohn in dem Korb die ganzen Garnwickel gefunden und hat mir ein heilloses Chaos gemacht in meinem Arbeitszimmer. Und da habe ich dann gedacht, es geht nicht als Mutter so zu Hause zu sein und freiberuflich zu arbeiten, es hat alles nicht funktioniert. Also man stellt sich es viel zu leicht vor, gell? Es geht überhaupt nicht. Aber ich wollte natürlich irgendwas Kreatives machen und habe dann angefangen, Nähkurse zu geben. Und da ist es dann entstanden.
Also dann erst bei dir lokal oder wie?
Genau, bei uns lokal. Mhm. Und dann weiß gar nicht, wer zuerst kam, weiter weg. Ich glaube, das war die Anja Küte vom Stoffekonto in Leipzig. Die hatte meinen Julie-Taschenschnitt im Laden hängen und die hat mich dann gefragt, ob ich einen Kurs geben will. Und dann ist es immer mehr geworden und inzwischen bin ich an vielen Orten schon oft gewesen und habe ganz nette Leute dort kennengelernt. Also es ist ein echtes Highlight, so einen Kurs zu geben und vielleicht auch den zu besuchen.
Ja, ich habe nämlich dann, nachdem ich deine Tasche jetzt endlich mal auch in live gesehen habe, wo wir uns getroffen haben, hatte ich gleich geguckt mit deinem Termin dieses Jahr. Und die andere Freundin, wo dabei war, wo wir uns getroffen haben, die war dann hinterher auch so fasziniert von der Tasche und hat gesagt, wenn du da hingehst, ich gehe da mit.
Ja, wo wolltet ihr hingehen? Welcher Ort wäre für euch?
Ich glaube, Speyer wäre es gewesen.
Ach so, okay, aber das ist ein Kurs, der wird gedruckt. Also
wir drucken zuerst und dann
nähen wir. Also das ist schon ein echtes Highlight. Ich habe das auch noch nie gemacht. Also ich habe bei Sabine einen Kurs besucht als Teilnehmerin über Siebdrucken und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das funktioniert. Also Sabine übernimmt mehr den Druckteil und ich dann den Nähteil, weil ich eben auch glaube, dass man, wenn man drucken kann, abgepasste Sachen ganz wunderbar gestalten kann. Also immer bloß so Meterware drucken ist ja irgendwie doof, sondern man kann dann Border Prints machen für Röcke zum Beispiel. Also wirklich platzierte Drucke, das ist die große Chance, wenn man selber drucken kann. Also irgendwie bloß so frei streuen, das schafft die Industrie auch mit ihrer Meterware. Mhm. Aber Border Prints und platzierte Drucke sind einfach was Wunderbares. Du hast ja auch so ein Kleid genäht mit so einem Border Print und das schaut mal ganz anders aus.
Ja.
Ganz anders aus wie ein All-Over-Muster, oder? Ist doch viel professioneller.
Ja, und man findet halt die Stoffe wirklich so gut wie gar nicht. Das ist echt was ganz Besonderes, wenn man auf irgendeinen stößt.
Ganz genau. Und da sehe ich echt noch Bedarf. Also das könnte die Industrie sich mal hinter die Ohren schreiben, Border Prints zu machen. Die Japaner haben ein paar, aber eigentlich zu wenig. Und das kann man dann eben in Speyer selber machen. Man kann dann den Stoff bedrucken und dann eben auch nähen. Am nächsten Tag.
Mhm. Weißt du, ob es da noch freie Plätze gibt?
Nee, der Kurs ist voll, aber wir haben für nächstes Jahr haben wir schon einen neuen Termin ausgemacht, aber den habe ich jetzt nicht im Kopf, auch wieder irgendwann im Herbst.
Mhm. Dann verlinke ich einfach mal zu ihrer Seite und dann kann man da ja reingucken, wann denn der ist.
Also Sabine gibt auch so Kurse, also reine Siebdruckkurse oder experimentelle Techniken und die sind sehr, sehr gut, die Kurse. Also diese Location in Speyer ist in einem alten Industriehof mit einer Eisdiele gleich nebenan. Brunhilde, das ist die Frau, der das Atelier gehört, ist irre nett und man hat dort einfach alles, um sich richtig auszutoben. Also eine ganz heiße Empfehlung sind die Kurse in Speyer bei Brunhilde Scheidmeier und Sabine Jeromin.
Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich da mal hingehe, weil ist es für mich, wäre es eine ganz andere Technik, weil ich habe noch nie gedruckt, also deswegen.
Ja, und da lernst du es also wirklich von der Pike auf. Und die haben so viel Ahnung, die beiden. Also ich bin da mit glühendem Herzen rausgegangen und ich finde es ist eine große Ehre, dass ich dort einen Kurs geben darf.
Und nochmal zurück zu deinen Kursen. Was sind so die typischen Themen bei deinen Kursen?
Also die meisten Leute nähen natürlich Taschen und Geldbeutel und das ist eigentlich das Thema. Ab und zu mal kommt auch jemand und näht einen Rock oder ein Kleid, aber das ist also nicht im Vordergrund. Das ist für die Leute, die schon alle meine Taschen und Geldbeutel genäht haben, die dürfen auch mal ein Kleid. Aber ansonsten nähen die Leute, und das sind ja meistens ähnliche oder Stammbesetzungen, die nähen dann jeweils den aktuellen Schnitt.
Wie ist das Level von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vom Kenntnisstand her?
Ganz extrem unterschiedlich. Also ich habe wirklich blutige Anfänger dabei und ich habe ganz Fortgeschrittene, die oft aus dem Patchwork-Bereich kommen und super genau nähen. Also es ist wirklich alles dabei und diese Mischung ist auch das Interessante. Ich habe ganz junge dabei, also die jüngste Teilnehmerin ist 13 gewesen und die älteste, das ist eine Physikerin in Leipzig, die war weit über, ich will es jetzt nicht sagen, 70, 80, also die war grandios, eine ganz tolle Frau. Also das Niveau ist sehr unterschiedlich, aber das macht ja auch die gute Mischung aus.
Ja, aber da muss ja auch die Lehrerin dazu gut sein, dass sie mit den verschiedenen Leveln umgehen kann. Also das dann.
Ja, das ist auch nicht so das Thema. Die Schnitte, die kann ich ja alle aus dem FF, das sind ja alles meine Babys und da bekomme ich also jeden so weit, dass er mit einem fertigen Stück nach Hause geht. Und das ist mir auch wirklich wichtig, dass jeder was Fertiges mit nach Hause nimmt nach dem Workshop. Also so diese halb angefangenen Sachen, das finde ich nicht gut. Deswegen wird auch manchmal ein bisschen überzogen.
Bereiten die Leute dann vorher schon ein paar Sachen vor beim Schnitt irgendwie, schneiden es aus oder?
Ja, viele bereiten es vor. Also die Leute bekommen in der Regel das E-Book vorher gemailt, dürfen sich das Material auch kaufen oder kaufen sich das Material dort meistens im Laden, wo auch der Kurs ist. Sie schneiden meistens den Schnitt aus und wer sich sicher ist oder sehr ehrgeizig ist, der schneidet auch am Stoff schon und möchte dann gern zwei oder drei Sachen nähen. Aber da bin ich extrem flexibel und das geht schon immer irgendwie. Also eine Tasche ist locker zu schaffen an dem Tag. Manche schaffen auch Tasche und Geldbeutel, wenn man es gut vorbereitet hat.
Wo du gerade Taschen angesprochen hast, man sieht ja auf deinem Blog sehr, sehr viele Taschen. Weißt du, wie viele eigene Taschen du hast?
Ich. Oh, nee. Sollte ich gleich meinen Mann fragen, der weiß das. viele, sehr viele, aber ich habe immer zwei, drei Taschen, die gerade die Favoriten sind. Und die hängen dann oben am Garderobenständer und die werden ausgetauscht. Und die anderen, die verschenke ich oder die sind im Keller als Mustertaschen für die Kurse. Aber zwei oder drei sind immer aktuell. Also jetzt gerade habe ich diese blaue Eva aus diesem blauen Leder. Dann diese rote Drachentasche mit diesen vorhin angesprochenen Shark's Teeth, die ist so eine Favoritin. Und dann noch eine Anna in Braun, die zu allem passt. Also es ist wirklich zwei, drei habe ich immer gerne und die anderen sind dann quasi im Archiv. Was hast du für Tasche, Muriel, die du immer nimmst? Hast du nur eine oder nimmst du mehrere?
Bei mir wechselt das auch. Ich habe nur Kauftaschen, weil ich mag am liebsten Ledertaschen für mich selbst. Und da habe ich halt bisher A, wusste ich nicht, was man mit Maschine näht, und B, habe ich mich da nicht so recht dran getraut. Aber jetzt kenne ich ja jemanden, wo ich hingehen kann, weil mir vorher auch nicht klar war, dass du eigentlich gar nicht so weit weg wohnst. Ich hatte dich irgendwo in Deutschland angesiedelt, aber jetzt nicht so hier unten. Und ich hatte auch irgendwie nicht mitbekommen, dass du in ganz Deutschland Kurse gibst.
Also die Ledertaschen zu nähen ist an und für sich kein Thema. Viele trauen sich halt bloß nicht, weil das Material so teuer ist. Aber es ist, wenn man so ein paar Sachen beachtet, gar nicht schwer.
Ja, und ich glaube, wenn man da vielleicht erstmal Unterstützung hat, dann ist es vielleicht gut, weil da ist halt echt das Problem, wenn du dich halt vernäht hast und da sind die Löcher drin, sind die Löcher drin. Also.
So ist es genau. Und man muss es halt erstmal richtig zum Nähen bringen. Also man muss einfach gucken, dass man einen Teflonfuß hat zum Beispiel oder dann ein paar Tricks, dass man mit dem Scotch-Tape unterm Fuß da das zum Gleiten bringt. Und man kann auch nicht jeden Taschenschnitt aus Leder nähen. Also man kann nicht ein beliebiges E-Book kaufen und sagen, mache ich mal aus Leder. Geht normalerweise an der Haushaltsmaschine nicht. Weil sobald mehr als drei Lagen, vier Lagen Leder aufeinander kommen, und das passiert ja schon mal bei der normalen Tasche, machen die meisten Maschinen schlapp. Also du musst dann schon einen Schnitt nehmen, der tatsächlich darauf ausgelegt ist, dass man ihn auch aus Leder nähen kann.
Und was hast du für Maschinen daheim, wo du das ganze Leder mit vernähen kannst?
Ich habe viele. Ich habe fürs Leder eine Pfaff 335, das ist eine Ledernähmaschine mit einem Dreifachtransport. Die habe ich auch mal im Blog vorgestellt. Also ich kann da jetzt braucht da gar nicht viel zu erklären. Man muss das mal sich angucken, wie dieses Füßchen funktioniert. Das ist sehr zuverlässig, eine dicke Materialien und man kann vor allem auch richtig dicke Fäden verarbeiten. Also ich arbeite da mit 20er oder mit 30er Garn
Wow.
und das gibt dann so richtig schöne charakteristische Nähte. Also tolle Maschine, die mein ganzes Glück gerade ist.
Und du hattest auch mal was, gerade im Zusammenhang mit Ledernähen war das, glaube ich, von einem Rollenfuß geschrieben.
Genau.
Ist das die Alternative zum Teflonfuß oder verschiedene Einsatzzwecke?
Ja, es ist die Alternative dazu, wobei ich finde, dass der Teflonfuß besser ist als der Rollenfuß. Der Rollenfuß ist einfach ein bisschen klobiger und man kommt nicht so gut um die Rundungen. Also ich finde persönlich den Teflonfuß besser. Ich habe ja eine recht alte mechanische Maschine, auf der ich auch die normalen Nähte nähe. Und die hat keinen so riesig großen Hub, also wie die modernen Maschinen, die mal so einen extra Hub noch haben. Deswegen brauche ich eigentlich da jeden Millimeter unterm Füßchen und da nimmt einfach die Rolle zu viel weg. Der Teflonfuß ist da besser geeignet, weil der einfach auch wendiger ist und besser zu handeln ist.
Wo wir gerade bei deinem Nähmaterial sind, das heißt, wenn du so viele Maschinen hast, hast du dann einen eigenen Raum?
Ja, ich habe einen eigenen Nähbereich. Also wenn man allein überlegt, meine Overlock ist 1 Meter breit, meine Ledernähmaschine 1 Meter breit, meine Pfaff, meine normale ist 1 Meter breit. Also ich habe allein schon 3 laufende Meter Nähmaschinen, die ich ständig nehme. Und jetzt habe ich noch eine Covermaschine, die muss jetzt irgendwie noch ein Plätzchen finden. Also ja, ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr ausbreiten, aber da ist Limit.
Du hattest in einem Post auch mal über deinen perfekten Nähstuhl geschrieben. Ich glaube, das war damals ein Stuhl, ein Arztstuhl oder so.
Genau.
Ist es der immer noch? Das war ja 2010 sogar schon.
Der ist super. Also ich habe auf diesem Traktorstuhl von IKEA lange gearbeitet und der ist dann kaputt gegangen. Ich weiß, den haben vielleicht manche noch. Das ist wie so ein Fahrradsessel gewesen auf Rollen. Den gab es nicht mehr und dann hat mir bei einer Freundin einen alten Zahnarztstuhl gegeben und der ist richtig, richtig gut. Und ein guter Nähstuhl ist sehr wichtig, finde ich. Also ich brauche zum Beispiel keine Armlehnen und ich brauche auch keine Rückenlehne beim Nähen. Das ist alles im Weg. So ein Zahnarztstuhl ist optimal.
Einfach schnell drauf, hin und
Schnell
her
drauf
rollen.
und bei mir, die ganzen Nähmaschinen stehen nebeneinander. Das heißt, ich muss also nicht aufstehen, wenn ich geschwind mal von der einen Nähmaschine zur anderen. Da muss ich bloß kurz einen Kick mit dem Fuß und dann ist man an der richtigen Position. Und auch der Zuschneidetisch ist praktisch genau gegenüber. Das heißt, ich muss mich dann bloß auf dem Stuhl kurz drehen und bin schon am Zuschneidetisch. Also es ist alles kurze Wege und ist gut so.
Das erleichtert die Arbeit.
Genau. Hast du einen richtigen Nähstuhl oder wie machst du das?
Ja, also ich bin ja relativ klein und mit normalen Stühlen für normale Erwachsene, da habe ich das Problem, dass ich da nicht richtig drauf sitzen kann, weil die Sitzfläche mir zu lang ist. Meine Füße kommen bei normalen Stühlen nicht auf den Boden. Und deswegen habe ich einen IKEA-Jugendstuhl bei mir. Da kommen meine Füße an den Boden, was total geil ist für mich, weil ich das sonst nie habe.
Ja, vor allem, wenn man zur Nähmaschine muss, zum Pedal.
Ja, das heißt, der ist relativ klein. Die Rollen auch sehr gut auf dem Parkett. Ist auch ein Nachteil, weil der Stuhl hat leider so Tage, wo er besonders rutschig ist. Und sobald ich Gas gebe, rolle ich weg von der Maschine. Und da muss ich mir manchmal hinten was runterlegen, damit ich beim Gas geben an der Nähmaschine bleibe und nicht
Oder du
weggeschleudert
arbeitest einfach mit der Zeit so viele Fäden in die Rollen ein, dann bremst du es automatisch.
Stimmt, das kannst du ja auch sehr gut.
Ja.
Ja, nee, bei mir sind da keine Fäden.
Ja, ich mache es immer mal wieder raus. Also die sind natürlich, die fallen ja auch runter und dann passiert es schon. Aber es ist okay, nach den vielen, ich habe ich den jetzt schon so lange, echt.
Ja, im Februar 2010 hast du darüber geschrieben, der perfekte Nähstuhl.
Wahnsinn, ja, die Zeit vergeht.
Der hält sich gut.
Der hält sich gut und wie gesagt, würde ich auch nach wie vor empfehlen.
Und wo wir gerade bei Nähwerkzeug sind, du hattest auch mal was über einen Rollschneider-Schärfer geschrieben. Verwendest du den noch?
Bei mir ist das Problem, dass die Klingen tendenziell nicht stumpf werden, sondern Kerben reinbekommen, weil ich über irgendwas drüber roller, wo ich nicht drüber rollern sollte. Meistens über Stecknadeln. und dann muss ich die eh austauschen. Also der geht schon, aber es wird nie so scharf wie mit einer neuen Klinge. Also man kann da schon mal so ein bisschen was noch rüber retten, aber optimal ist es nicht. Also jeder, der eine neue Rollschneiderklinge benutzt hat und reingemacht hat und dann die ersten Schnitte macht, das ist so toll.
Ja, das ist vor allen Dingen so faszinierend, weil man hat, das ist ja ein schleichender Prozess, wo das Messer immer schlechter wird und man nimmt immer mehr Kraft. Ja. Und dann denkt man, ah ja, ich könnte jetzt wechseln, dann wechselt man und denkt, meine Güte, geht es einfach.
Ja, ganz genau. Also ich habe mehrere Rollschneider, den einen nehme ich bloß für Filz, weil da wird es viel schneller stumpf, habe ich den Eindruck, und für Vlies und solche Materialien und für vor allem für Volumenvlies. Also ich habe den Eindruck, dass Rollschneiderklingen im Volumenvlies sehr schnell stumpf werden. Und die anderen zwei Rollschneider nehme ich eben dann für heikle Materialien.
Und ich glaube, du hattest auch mal geschrieben, dass du die, wo du für Stoff nicht mehr verwenden kannst, dann auch für Leder.
Genau, Leder geht sogar noch. Also Leder kann man gut stumpfe nehmen. Aber wie gesagt, Vlies finde ich ganz besonders eklig zu schneiden. Also danach sind die Rollschneiderklingen, das mache ich bloß mit alten Klingen.
Ja, ich konnte mir das früher auch nicht vorstellen und habe gedacht, warum schneiden die alle mit dem Rollschneider zu?
Ja, das ist auch sowas, was sich geändert hat in den letzten 10 Jahren. Also die Zuschneidemethode, also in meiner Kindheit, Jugend und Ausbildung habe ich niemals irgendwie Rollschneider verwendet. Das kam dann erst mit dem Internet. Und jetzt lässt es sich nicht mehr wegdenken, oder?
Ja, also ich muss sagen, meine normale große Schneiderschere, die ist sehr, sehr selten im Einsatz oder mal dafür da, dass ich einen Saum gerade schneide, wo gerade jemand anhat oder so, wo man halt mit dem Rollschneider nicht rankommt. Aber ich schneide alles mit dem Rollschneider.
Ja, auch Rundungen bei Klamotten.
Ja.
Ich auch.
Also zum Beispiel, aber ich komme mit dem, der große ist, also der Normalgroße ist, glaube ich, ein 45er. Mhm. Mit dem, da komme ich nicht im Rundung rum. Also der liegt mir irgendwie nicht gut in der Hand. Und ich habe immer den, eins kleiner ist quasi mein Standard.
28, ja.
Genau, der 28er ist mein Standard-Rollschneider. Macht es bei den Klingen jetzt nicht günstiger, leider. Nicht viel.
Nee, aber die gibt's ja. Also das ist was, wo ich wirklich nicht mehr spare. Ich kaufe die im 10er-Pack und tausche die auch echt zügig aus, weil es so einfach ist, mit den neuen Klingen zu schneiden.
So, jetzt hatten wir über die Arbeitsmaterialien gesprochen, die du so verwendest. Wo kaufst du hauptsächlich deine Stoffe, gerade wenn du jetzt für dich was nähst, also für Kleidung?
Ich habe ein sehr großes Stofflager. Und ich versuche nicht mehr so viel zu kaufen, sondern gar die klassischen Stoffe abzuarbeiten. Wenn ich mal irgendwas Modernes, also diese Patchwork-Stoffe und sowas, da bin ich in Heidenheim immer im Kurs. Also da gebe ich einen Kurs im kleinen Stern und dort nehme ich mir dann die Stoffe mit, die mir gut gefallen, die bunten. Aber ansonsten habe ich echt ein Lager mit Wollstoffen und Jerseys und was weiß ich. Das ist unglaublich viel und ich möchte es eigentlich ein bisschen reduzieren. Ich kaufe sonst auch Sachen auf dem Stoffmarkt. Ach, jetzt, Muriel, gerade jetzt suche ich einen geringelten Jersey und finde ihn nirgendwo. Also so, manchmal denkt man hat wirklich alles irgendwie da, aber nein, den habe ich nicht.
Der eine fehlt dann
immer. Der fehlt dann, ist schrecklich.
Ja, das ist genauso wie wenn man eine relativ große Schnittmustersammlung hat oder auch viele Zeitschriften und dann hat man genau eine Vorstellung im Kopf und kann vielleicht nicht selber konstruieren und findet dann, obwohl man 20, 30, was auch immer, wie viele Zeitschriften hat, findet man halt genau den Schnitt nicht.
Genau.
Das macht einem genauso wahnsinnig.
Und deswegen gehe ich so gern vor dem Stoff aus, der weg muss oder der mal irgendwann jetzt auf den Tisch muss und dann suche ich mir einen Schnitt dazu und dann ist dieses Problem nicht so. Also dann kommt der Stoff tatsächlich weg und ich komme nicht in die Versuchung, wieder Sachen kaufen zu müssen. Also es ist bei mir immer mehr der Weg, dass ich von dem Material ausgehe und mir dann den passenden Schnitt dazu irgendwie suche oder konstruiere oder auch dann bedruckt den Stoff noch, dass da einfach der andere Weg mal gegangen ist und ich nicht immer zu kaufen muss.
Mhm. Ja. Ich finde, das ist auch was Schönes, was man auf deinem Blog beobachten kann, ist, dass du da auch eine richtige Leidenschaft für hast, sage ich mal, für alte Stoffe oder Stoffe, die bei euch schon in der Familie waren, die dann wieder aufzuwerten oder was ganz Neues draus zu machen. Da hast du, das war im Januar, hattest du aus einem verfilzten Pulli eine Tasche gemacht.
Ja, ist cool, ja.
Ja, wie kam es zu der Idee und wie kam es zu dem Pulli?
Den Pulli habe ich gekauft, als ich irgendwann in den 80ern mit meiner Mutter einkaufen war. Das ist ein cremeweißer Zopf-Kaschmir-Pulli gewesen, ein traumhaft schönes Teil, das sie mir dann irgendwann mal vermacht hat. Und ich habe es dann zu heiß gewaschen. Da kam der Pulli völlig verfilzt raus und ich war am Boden zerstört. Der Pulli lag dann lange irgendwie auf Halde, weil ich dachte, das kann ich nicht wegschmeißen. Und dann habe ich diese Tasche draus gemacht. Und diese Tasche trägt meine Tochter jetzt.
Toll.
Und meine Mutter hat aus dem Rollkragen hat die eine Kosmetiktasche bekommen. Und so ist es praktisch jetzt ein Drei-Generationen-Projekt geworden. Und solche Sachen sind einfach cool beim selber Nähen. Also so Geschichten, die man sich ernäht.
Ich finde es auch immer wieder schön, was du jetzt aus zum Beispiel auch alten Vorhängen machst. Ich glaube, Röcke machst du da auch gerne mal draus.
Kleider und Röcke, ja. Ja, Fluch und Segen, weil die ganze Verwandtschaft mir inzwischen ihre ausgedienten Vorhänge gibt. Wenn die aus den 60ern sind, ist es irgendwie schon cool und gut. Aber wenn das dann so 70er oder 80er Jahre Teile sind, ist es dann weniger interessant. Wobei, wer weiß, was noch kommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass es einfach noch mal ein bisschen liegen. Das wird.
Ja, man muss aber vorsichtig sein. Also ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht, dass diese alten Stoffe dann einfach auch morbide sind und man das nicht beim ersten Mal erfasst. Und die dann halt beim dritten, vierten Mal waschen schon sehr fadenscheinig werden. Also man sollte, wenn man so alte Stoffe vernäht, tatsächlich erstmal 2-3 Mal waschen und gucken, was noch an Substanz da ist, bevor man sich die viele Arbeit macht.
Weil ich verwende gerne so auf dem Flohmarkt oder so, kaufe ich diese alten Betttücher, die aus Baumwolle sind, wo sie relativ glatt sind, relativ dünn. Die kaufe ich sehr gerne und mache da in Anführungsstrichen zwar nur Probeteile rum, aber bei dem aktuellen Kleid, wo ich mache, da habe ich dann einmal einen Arm hochgehoben und hatte dann riesen Risse unterm Arm. Ist auch beim Probekleid unpraktisch.
Ja, ist richtig. Und außerdem, Muriel, man kann die Sachen ja dann auch einfärben. Diese weißen Laken sind schon echte Schätze, weil die auch oft zu weich sind und eine gute Struktur haben. Also oftmals ein bisschen körniger. Da lassen sich tolle Sachen mitmachen. Also gerade einfärben. Also deswegen, alte Stoffe, man kann dann noch was dran machen. Man kann überfärben, man kann was absteppen oder so. Also es ist immer eine Herausforderung aus was Bestehendem, was gar nicht so toll ist, was anderes zu zaubern. Weißt du, und wenn es nichts wird, ist nicht viel kaputt. Das ist das Schöne dann. Also man kann viel mutiger sein mit Stoffen, die nicht unbedingt wertvoll sind. Das ist ein guter Ansatz, gerade für Anfänger, finde ich.
Ja. Viele fangen ja auch mit dem normalen, sag ich mal, Restyling oder Recycle-Ding an, weil da die Hemmschwelle so, ich muss jetzt was Komplettes nähen, einfach dann vielleicht nicht so groß ist, wenn man vielleicht einfach ein gekauftes Kleid nimmt oder was einem vielleicht nicht mehr so passt und dann ein bisschen was dran ändert und dann ist es halt was Besonderes, was Eigenes und so hat man vielleicht einen Zugang gefunden.
Ja, unbedingt. Das sollte man auch irgendwie beibehalten. Also auch wenn man Sachen dann später vielleicht nicht mehr gerne tragen mag, einfach nochmal drüber gehen und gucken, was man ändern kann. Also nicht unbedingt die Sachen dann aussortieren.
Was ich bei dir auch schön finde, sind deine Quiltdecken, die du machst ab und zu?
Ab und zu, ja. Das sind immer die Sachen, wenn die Restekiste überquillt, mache ich einen Quilt.
Ja, ich finde den Ansatz, dass man quasi eine, ich sag's das mal, Restedecke macht, was ja in dem Sinne eigentlich was Schönes ist, finde ich ganz toll. Aber was ist für dich daran, das Interessante aus, sag ich mal, Resten oder Müll noch was zu machen?
Ja, das ist eben auch der Ansatz, was ich gemeint habe. Also man sollte gucken, dass man möglichst ressourcenschonend arbeitet. Das heißt also, sich nicht so brutal viele Stoffe kaufen, mal das Stofflager einfach aufarbeiten oder eben dann auch die Restekiste bemühen. Also das ist ja auch die Grundidee vom Patchworken, dass man, oder vom Quilten, wie es früher war, dass man tatsächlich die Reste verwendet. Also es ist irgendwie kein großes Ding aus einer tollen Stoffserie mit Vollkasko nähen, dann einen Quilt zu machen. Ist viel ansprechender und viel spannender ist es, aus Resten, aus dem Fundus da irgendwas was Eigenes zusammenzustellen.
Also weißt du dann noch, wenn du die Decke anguckst, okay, dieses grüne Stück, das war ja, ist eigentlich das und das mal gewesen?
Aber ganz genau, und meine Kinder wissen das auch, guck mal, das ist Mamas Rock. Also es ist echt so, man sieht so in diesen Decken, die dann liegen, siehst du tatsächlich die Kleidungsstücke. Und auch wenn du dann irgendwas aussortierst, dann kannst du immer noch, wenn das gerade Röcke sind, kannst du die immer noch aufschneiden und kannst dann ein passendes Kissen dazu machen. Wenn das passt dann sogar zum Quilt. Dann lebt der Quilt länger als das Kleid.
Ich habe in einem Post gelesen, dass du manchmal dieses Quilten, also das Absteppen am Ende, auch weggibst.
Ja, zu meiner allerbesten Nähfreundin, die eine derartige Bereicherung in meinem Leben ist. Also die quiltet mir und sie inspiriert mich und unsere Kinder sind befreundet. Also ist wunderbar, so jemanden durchs Nähen und durchs Bloggen und durchs Anne-Liebler-Forum gefunden zu haben. Mhm. Große Chance fürs Internet, Gleichgesinnte zu finden. Also Heike kann ganz wunderbar quilten und sie macht es auch tatsächlich gern. Und ja, danke Heike.
Ja. Ja, weil ich hab mit dem Quilten nicht so viele Überschneidungspunkte und für mich war das früher so, okay, man näht die Stoffstücke aneinander und dann näht man da nochmal ein bisschen, wenn alle Lagen zusammen sind, noch ein bisschen rechts und links und oben und unten und dann ist es fertig, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass es ja wirklich eine eigene Kunst ist, allein das Quilten der Decke, dass es ja nochmal eigentlich was ganz anderes ist, wie ich mache das eigentliche Patchwork.
Also ich habe auch schon Decken ganz normal abgesteppt. Ich habe also die wirklich große Decke über unserem Bett habe ich selbst gequiltet, aber es ist echt ein Kraftakt und wenn man da nicht so geübt ist, dann geht es einfach nicht so leicht von der Hand. Also man kann natürlich, wenn man eine Patchwork-Decke macht, auch mit geraden Nähten einfach rübersteppen, ist auch wunderbar. Also jede gerade Steppnaht ist besser als keine Steppnaht. Und so ein Quilt ist was ganz arg Wertvolles. Also ich glaube, dass kein Kleidungsstück so viel geschätzt wird wie ein Quilt. Den verwendet man einfach viel häufiger. Der ist länger in der Familie, hat Erinnerungen drin. Also man sollte jeder Näherin ans Herz legen, mal ein Quilt genäht zu haben, weil es einfach eine Bereicherung ist. Hast du schon mal?
Nee, ich sammle aber seit Jahren meine Stoffreste.
Ja, mach das, ja. Und du hast genug beisammen, das weiß ich.
Ja, ja. Ja, ja. Also da könnte ich mehrere Decken nehmen.
Ja, mach.
Das wäre überhaupt kein Problem.
Nee, mach mal. Das ist wirklich eine echt tolle Sache. Quilten ist gut.
Mhm, okay.
Nein, Quilten ist falsch. Quilten ist so, kann ich nicht so gut. Aber das Patchworken und auch das Binding annähen, also dieses von Hand zum Schluss, ist ganz großartig.
Okay. Ich werde es mal ausprobieren. Ansonsten hätte ich mir die ganze Sammelei auch sparen können die letzten Jahre. Ich mache das mal.
Ja, mach das mal. Unbedingt.
Mhm. Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende. Ich bin jedes Mal faszinierend, wie schnell die Zeit rumgeht. Deswegen, ich habe jetzt noch ein paar Fragen und dann ist leider schon wieder vorbei. Gerade weil du ja die große und langjährige Taschenexpertin bist. Was muss für dich persönlich eine Tasche haben? Welche Elemente sind für dich wichtig?
Ganz wichtig ist, dass ich eine Tasche außen habe mit dem Reißverschluss. Das haben alle meine Taschen, weil das ist die Paniktasche. Also da ist für mich der Geldbeutel drin, der Schlüssel drin und das Telefon drin. Also das sind so die Sachen, die ich sofort finden muss, weil in den Untiefen meiner Taschen möchte ich nicht kramen müssen, also nicht immer.
Mhm.
Diese Untiefen sollten, und das ist auch wichtig, mit einem hellen Futter gefüttert sein. Also ich finde, Taschen mit einem hellen Futter findet man die Sachen leichter als mit einem dunklen Futter. Ich finde, dass Taschen einen richtigen Reißverschluss haben müssen für die Sachen, die eben nicht verloren gehen dürfen. Und ich brauche für mich persönlich, ich brauche größere Taschen, aber das ist Geschmackssache.
Ja, deswegen frage ich ja nach deiner Tasche.
Ja, nee, meine Tasche ist auch relativ groß, also da geht mindestens ein A4-Ordner rein.
Und von der Innenaufteilung, also ein Reißverschlussfach und sonst noch irgendwas?
Eigentlich nicht, weil innen rein wird alles gestopft und ja, ist tatsächlich so Wasserflaschen, Tempotaschentücher, Tüten und was weiß ich. Also das innen ist schon eher so ein Sammelsurium. Aber wichtig ist diese Außentasche, wo tatsächlich die drei wichtigen Sachen, also Schlüssel, Geldbeutel und Handy, gleich greifbar sein müssen.
Ja, ist es dir dann egal, ob die vorne und hinten ist?
Ich habe die immer vorne, aber das ist Geschmackssache. Viele sagen, sie wollen diese Reißverschlusstasche am Körper haben, aber das, bei mir ist es vorne, weil ich meistens meinen Arm drüber habe.
Mhm. Und trägst du deine Taschen immer auf derselben Seite oder wechselst du?
Das ist immer rechts bei mir, aber es gibt auch Leute, die Linkshänder tragen es meistens links. Aber die Rechtshänder tatsächlich fast alle rechts. Und je nachdem, wie man es trägt, muss man dann auch gucken, wie man diesen Reißverschluss einnäht, weil die meisten Leute wollen die Tasche von vorne nach hinten aufmachen. Und deswegen müssen Rechtshänder den Reißverschluss eigentlich anders reinnähen als Linkshänder.
Habe ich auch noch nie dran gedacht. Ja. Aber ja.
Ja. Mhm. Aber das sind so Sachen, das sprengt zum Beispiel den Rahmen von einem E-Book. Also das auch noch reinzuschreiben und zu erklären, das ist zu viel, weil da muss man einfach selektieren, was nehmen die Leute überhaupt noch auf. Das sind aber so Sachen, die man dann, wenn man sieht, dass jemand links zuschneidet im Kurs, dann kann man dann darauf hinweisen, du könntest den Reißverschluss andersrum reinnehmen.
So, letzte Frage. Wie immer, was nähst du zurzeit?
Mein Sohn hat mir gerade eben eine Hose zum Flicken auf den Tisch gelegt.
Das ist aber ein schönes Projekt.
Das dachte ich mir auch. Ich habe gerade ein Probestück für eine Lederjacke auf dem Tisch. Also da bin ich gerade am Anpassen. Ich möchte mir schon lange eine Lederjacke nähen und da möchte ich aber auf Nummer sicher gehen. Das heißt, ich mache vorher einen Nessel und der sitzt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das wird jetzt.
Vor allen Dingen, du hast ja alle Maschinen dazu im Haus.
Genau, ich habe jetzt alle Maschinen und ich habe jetzt endlich auch das perfekte Leder gefunden und die möchte ich jetzt gern für den Herbst haben, die Lederjacke. Ist ein Borderschnitt und ich glaube, das schaut ganz gut aus.
Und noch ist ein bisschen Zeit bis Herbst.
Puh, ja.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Muriel.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Das war die Nahtzugabe 5 cm Podcast-Episode mit Martina vom Blog Machwerk. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dieser Folge. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eure Muriel von nahtzugabe5cm.de.